2014 ist ein super Kommunalwahljahr. In 11 Bundesländern werden die kommunalen Gremien neu gewählt. Aufgrund des nahezu bundesweiten Wegfalls von Zugangshürden ist damit zu rechnen, dass rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien dabei etliche Mandate erlangen werden. Da seit rund 15 Jahren rechtsextreme Kommunalverordnete in Gremien vertreten sind, liegen bereits langjährige Erfahrungen zum erfolgreichen Umgang mit rechtsextremistischen kommunalen Gremien vor. Eine neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung trägt diese Erfahrung aus 9 Kommunen West- und Ostdeutschlands zusammen und leitet daraus Handlungsempfehlungen für kommunale Auseinandersetzungen mit dem Rechtsextremismus ab. Eine Diskussion gibt es am Donnerstag bei Radio Frei in der Gotthardstraße 21. Da wird die Studie vorgestellt und einer, der an der Studie beteiligt war und sie auch vorstellen wird am Donnerstag, ist Dietmar Molthagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Molthagen.
Schönen guten Morgen nach Erfurt.
Was steht denn in der Studie Neues, was Sie überrascht hat?
Die Studie baut auf einer Studie, die wir als Friedrich-Ebert-Stiftung schon 2007 gemacht haben. Von da hat man so ein bisschen Vergleichswerte. Und was mich freut und gut ist daran, ist, dass es tatsächlich nach wie vor gilt, die Rechtsextremisten haben in kommunalen Gremien politisch keine Bedeutung, weil sie ausgegrenzt wird. Das hat mich nicht überrascht, aber es hat mich sehr beruhigt, dass das wieder Ergebnis unserer Studie ist.
Was sicher nicht so erfreulich ist, dass die überhaupt gewählt werden. Das sagt ja auch was über das politische Klima in diesem Land.
Absolut. Man kennt das ja zum einen bei der NPD etwa, dass sie doch in einigen Regionen ein gewisses, sage ich mal, Stammwählerpotenzial durchaus haben, was ihnen ein paar Prozentpunkte einbringt. Haben wir ja auch hier und da in Thüringen Regionen, wo es da entsprechende Erfahrungen gibt. Und die spannende Frage diesmal wird natürlich, gerade wenn die Kommunalwahlen ja in 10 Bundesländern parallel zur Europawahl stattfinden, was ist eigentlich mit rechtspopulistischen Parteien? Können die vielleicht im Zuge von einer generellen europaskeptischen Ausrichtung diesmal vielleicht sogar noch besser abschneiden als beim letzten Mal?
Wo kann man denn die Trennlinie ziehen oder kann man die überhaupt ziehen zwischen rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien? Das ist ja auch so eine Definitionsfrage. Was ist denn dann rechtspopulistisch und was ist rechtsextrem?
Das ist tatsächlich relativ schwierig auseinanderzuhalten, haben Sie völlig recht. Aber ein paar Unterschiede gibt es oder ein paar Sachen kann man schon sagen. Rechtsextrem ist eben, würden wir bezeichnen, alles das, was wirklich auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit basiert. Also alles, was offen rassistisch, antisemitisch oder gegen andere Minderheiten gerichtet ist, wie es eben beispielsweise im Falle der NPD doch sehr klar der Fall ist. Rechtspopulistisch basiert ja eher auf so einer Unterscheidung, der normale Bürger, das gute Volk in Anführungsstrichen gegen die da oben, die Politiker, die Eliten. Das ist erstmal sozusagen die Grundkonfliktlinie des Populismus und Rechtspopulismus. Da kommen dann eben insbesondere fremdenfeindliche Ressentiments dabei. Und wir haben es ja gerade zum Beispiel im Kommunalwahlkampf in Bayern gesehen, bei der Partei Die Freiheit, die wir als rechtspopulistisch einschätzen, wo dann eben insbesondere auch islamfeindliche Motive sehr stark hereinkommt. Das ist so ein Erkennungsmerkmal eigentlich.
Bevor wir zu Deutschland oder zu Thüringen kommen, den Ergebnissen vielleicht noch mal kurz nach Frankreich. Da haben wir erschreckende Ergebnisse bei den Kommunalwahlen. Kann das auch ausstrahlen auf Deutschland? Ist da ein ähnlicher Trend zu beobachten?
Das glaube ich jetzt so direkt nicht. Ich glaube nicht, dass sich der deutsche Wähler sehr stark jetzt von französischen Kommunalwahlergebnissen beeinflussen lässt.
Oder ob es einen ähnlichen Trend gibt?
Ja, ich meine, die Partei, man darf glaube ich nicht unterscheiden, nicht übersehen, dass die Parteienlandschaft doch sehr unterschiedlich ist. Man hat in Frankreich mit dem Front National eine sehr langjährig etablierte rechtsextreme Partei, die eben auch schon gewisse Wahlerfolge hat, die verankert ist in einem viel höheren Maße, als das bei uns jemals die Republikaner oder die VU oder aktuell die NPD waren. Insofern, sagen wir mal, ist die Selbstverständlichkeit einer rechtsextremen Partei in Frankreich sicherlich sehr viel höher. Das ist bei uns glücklicherweise nicht der Fall. Insofern, wie gesagt, glaube ich, kann man das nicht direkt vergleichen.
Der Streitpunkt ist ja immer, wenn Rechtsextreme in Parlamenten sitzen, was man mit denen so macht. Redet man mit denen? Also sollten die Abgeordneten mit denen reden? Soll die Presse darüber berichten? Da soll ja die Studie auch Handlungsempfehlungen geben in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus und auch mit Parlamentariern, die ja nun irgendwie gewählt in den Parlamenten sitzen. Kann die Studie da helfen, Parlamentariern zu helfen und vielleicht auch der Zivilgesellschaft zu helfen, die manchmal vielleicht unsicher sind, wie man mit denen umgeht?
Das ist unsere Hoffnung. Ich meine, deswegen machen wir ja als Friedrich-Ebert-Stiftung solche Gutachten, um dann eben auch hinterher was herauszufinden, was den Demokratinnen und Demokraten hilft. Also ein interessantes Ergebnis unserer Studie ist diesmal, dass ich hatte es eingangs gesagt, zwar die Ausgrenzung, politische Ächtung der extremen Rechten gut funktioniert, dass es mittlerweile aber in vielen Kommunen so selbstverständlich geworden ist, dass man sich eigentlich gar nicht mehr inhaltlich auseinandersetzt. Und das kann natürlich zum Problem werden, wenn sich eben tatsächlich die, sagen wir mal, politische Kultur ein bisschen verschiebt, vielleicht ausländerfeindliche oder auch gerade islamfeindliche Ressentiments selbstverständlicher werden. Da muss man schon dann sicherlich begründen, warum man als Demokratin, als Demokrat eine Aussage ablehnt oder einem Antrag dann eben auch nicht zustimmt. Insofern raten wir in dem Gutachten einerseits ganz klar zu breiten Bündnissen, die haben sich bewährt, also Kommunalpolitik sollte nicht alleine die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus führen, sondern mit der Zivilgesellschaft Hand in Hand, natürlich auch mit der kommunalen Verwaltung. Wichtig ist nach wie vor, dass man sich auch informiert, dass man informiert bleibt. Die rechtsextreme Szene hat sich in den letzten Jahren ja differenziert. Das heißt, was ich in Thüringen in meiner Kommune vor Ort habe, kann was ganz anderes sein als in Rheinland-Pfalz oder in Sachsen, um jetzt mal drei Länder zu nehmen, die in unserem Sample drin waren. Das heißt, ich muss mich beraten lassen, ich muss analysieren, mit wem habe ich es vor Ort zu tun, und auch das natürlich ebenso allgemein, ein Allgemeinplatz auf den ersten Blick, aber richtig auf den zweiten, man sollte als Demokrat und als Demokrat einfach auch gute Kommunalpolitik machen. Es passiert immer wieder, davon berichten auch unsere Interviews, dass dann eben doch die extreme Rechte Probleme vor Ort als Erste aufgreift, einen entsprechenden Antrag einbringt, das ist natürlich ein bisschen doof. Und was da auf die Mühlen derer, die sagen, naja, die demokratischen Kräfte kümmern sich ja gar nicht mehr um die Sorgen der Bürger. Das heißt, nah am Bürger, an der Bürgerin zu sein, die Probleme vor Ort kennen und dann natürlich auch bearbeiten, ist sicherlich auch eine sehr erfolgreiche Prävention gegen Rechtsextremismus.
Das heißt, transparente Kommunalpolitik und Beteiligung, also Bürgerbeteiligung über die Wahlen hinaus, ist ein aktiver Kampf eigentlich gegen Rechtsextremismus, könnte man das so übersetzen?
Ja, dem würde ich sofort zustimmen. Das ist auch Ergebnis nicht nur dieser Studie, sondern auch anderer Gutachten, die wir als Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht haben. Wenn ich vor Ort eine aktive demokratische Gesellschaft habe, eine demokratische Kultur, hat es die extreme Rechte extrem schwer und hat meistens auch wenig bis keine Wahlerfolge. Das heißt, das hilft schon mal. Wenn sie dann aber drin sind, was sicherlich auch in Thüringen durch den Wegfall der 3 oder 5% Hürde der Fall sein wird, wenn sie dann drin sind, dann raten wir dazu, dass man eben diese Auseinandersetzung aber auch annimmt und eben sich informiert, mit wem hat man es da zu tun, was sind die Positionen, wie kann ich begründen, warum ich nicht mit denen mitstimme, um das eben der Bürgerin, dem Bürger auch transparent zu machen.
Also Verwaltung hat auch eine Verantwortung, eine Aufgabe, die sind nicht neutral, Abgeordnete sowieso nicht. Kommen wir mal zu der Zivilgesellschaft, das ist immer so ein nebulöser Begriff. Was ist das überhaupt? Wie weit strahlt das? Was bedeutet für Sie Zivilgesellschaft in diesem Zusammenhang?
Zivilgesellschaft wären für mich erstmal alle die sich vor Ort aktiv einbringen in den verschiedenen Vereinen. Das muss gar nicht per se jetzt nur im politischen Bereich sein. Ich denke auch eben sowas wie Sportvereine, Feuerwehr, Kulturvereine sind ja auch sehr wichtig für die lokale Kultur in einer Kommune. Insofern würde ich sagen, Zivilgesellschaft sind die Engagierten vor Ort, die in irgendeiner Form sich am Gemeinwesen beteiligen. Konkret ist es allerdings auch gerade in Thüringen ja so, dass an vielen Orten, in vielen Kommunen es aber auch schon explizit Bürgerbündnisse zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus gibt. Das hat sich ja doch recht flächendeckend entwickelt und das ist ein Erfolgsmodell. Das bringt unsere Studie ganz klar heraus, dass da, wo es solche zivilgesellschaftlichen Bürgerbündnisse gibt, die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus auch besser gelingt. Das hilft dann auch am Ende den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Insofern können wir nur dazu raten, dass Politik, Verwaltung und Bürgerbündnisse zusammenarbeiten und dass sich vielleicht da, wo es noch keine gibt und nach der Kommunalwahl die extreme Rechte irgendwo einzieht, dann auch solche Bündnisse gründen.
Nun gibt es ja das Pauschalurteil, im Osten sind die Rechtsextremen stärker, rechtsextremes oder fremdenfeindliches Gedankengut ist ja weiter verbreitet. Bestätigung dafür ist ja der Thüringen-Monitor. Aber was haben Sie in Ihrer Studie festgestellt und wie ist Ihr persönliches Urteil? Gibt es da Unterschiede zwischen Ost und West?
Wir haben in diesem Fall, es ist ja eine qualitative Studie, sodass wir jetzt keine Aussagen über Repräsentativität machen können bei unseren Ergebnissen. Was, glaube ich, schon auffällt, ist, dass sicherlich nach wie vor bestimmte Ressentiments, wie gerade Ausländerfeindlichkeit, in der ostdeutschen Bevölkerung stärker verbreitet sind. Das ergeben auch unsere Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung jedes Mal wieder. Aber ich glaube, man kann mittlerweile auch sehen, das haben wir gerade insbesondere an den beiden Kommunen in Sachsen sehen können, die wir mit untersucht haben, dass natürlich auch durch die längere Belastung mit der Herausforderung Rechtsextremismus in Ostdeutschland auch die Kompetenz zum Umgang damit mittlerweile sehr groß ist. Sicherlich auch größer als in der einen oder anderen westdeutschen Kommune, für die das jetzt ein relativ neues Phänomen ist. Ich glaube, man sieht es im Moment ganz gut am Beispiel Nordrhein-Westfalen. Wir haben auch zwei Kommunen aus Nordrhein-Westfalen untersucht. Zum einen gilt da, dass eben die extreme Rechte nicht überall gleich ist. Ne? Wenn wir in Thüringen beispielsweise vor allem mit der NPD zu tun haben, ist in Nordrhein-Westfalen die Pro-Bewegung, also Pro-NRW, Pro-Köln und so weiter, die also inhaltlich schon ein bisschen anders aufgestellt sind, die auch anders auftreten. Das heißt, da muss man genauer hinschauen, mit wem man es zu tun hat. Und zum anderen merkt man ja an Städten wie Dortmund beispielsweise, dass sich auch die gewaltbereite extreme Rechte im Moment in Nordrhein-Westfalen eine gewisse Renaissance erlebt, was wir so in Ostdeutschland nicht haben. Von daher glaube ich, ist es im Moment der Trend so, dass gerade die organisierte extreme Rechte, wie sie sich wieder etwas stärker nach Westen orientiert.
Zurück mal zu der Mehrheitsgesellschaft oder zu der Stimmung, zu der politischen Stimmung auch in Ost und vielleicht auch in Thüringen. Wir haben ja nun ein massives Problem, ein Auseinanderklaffen der Fakten, sage ich mal. Auf der einen Seite brauchen wir dringend Zuwanderung, wir brauchen eine kulturelle Vielfalt, um überhaupt noch die Infrastruktur und alles am Leben zu erhalten. Abgesehen mal davon, dass eine kulturelle Bereicherung auch positiv ist für eine Gesellschaft, brauchen wir ja dringend Zuwanderung. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie eine Angst vor Zuwanderung und eine Angst, dass die uns irgendwie die Arbeitsplätze wegnehmen, und das ist ja weit verbreitet. Also die Idee, dass es dringend Zuwanderung braucht und dass wir Menschen brauchen, die hierher kommen, die ist irgendwie noch nicht angekommen. Ist das auch eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, die irgendwie in Kinderschuhen steckt? Haben Sie auch den Eindruck?
Ja, ein bisschen was tut sich, glaube ich. Das fand ich ganz interessant beim letzten Jahresgutachten des Sachverständigenrats der Deutschen Stiftung zum Thema Zuwanderung, die ja immer auch so Bevölkerungsbefragungen machen, ergab sich zum ersten Mal eine relativ positive Grundstimmung gegenüber Zuwanderung. Also diese Erkenntnis, dass Deutschland Zuwanderung braucht aufgrund des demografischen Wandels und auch zur Sicherung des ökonomischen Wohlstands, die verbreitet sich, glaube ich, weiter in West- und in Ostdeutschland. Das ist grundsätzlich ganz positiv. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass eben sehr stark unterschieden wird zwischen guten und schlechten Zuwanderern. Ne? Und eben, wir haben die Debatte um vermeintliche Armutsmigration aus Bulgarien und Rumänien. Also da werden Bevölkerungsgruppen als schlechte Zuwanderer in Anführungsstrichen abgequalifiziert. Obwohl das faktisch überhaupt nicht stimmt. Es gibt ja mittlerweile entsprechende Studien vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass eben der große Teil der Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Immer wieder gibt es Sorge vor Muslimen. Die sind auch stark in Ostdeutschland verbreitet, obwohl da ja relativ wenig Muslime überhaupt nur leben. Also da, glaube ich, besteht die gesellschaftliche Aufgabe, deutlich zu machen, dass eben Zuwanderung nicht nur bedeutet, ja, die sichern uns unseren Wohlstand, sondern Zuwanderung bedeutet, wir hier werden anders, wir verändern uns. Es kommen Leute hinzu, die bringen eigene Prägungen mit, die gehören aber nicht erst dann dazu, wenn sie genauso sind wie alle, die schon vorher da waren, sondern eben Einwanderungsgesellschaft bedeutet, die Gesellschaft insgesamt verändert sich. Und dafür ist, glaube ich, das Bewusstsein tatsächlich erst noch in den Kinderschuhen.
Und deswegen ist es wichtig, dass es eine Veranstaltung wie am Donnerstag gibt und auch eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung Kommunale Auseinandersetzungen mit dem Rechtsextremismus im Vergleich am Donnerstag, jetzt den 3. April, 18 Uhr in der Gotthardstraße 21. Herr Moltagen, Sie stellen die Studie vor und dann gibt es eine Diskussion mit Dorothea Marx, sie ist Landtagsabgeordnete, und mit Katja Fiebinger von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus. Das heißt, wir haben auch Zeit, am Donnerstag nach der Vorstellung der Studie zu diskutieren?
Unbedingt. Das ist sogar wichtig, weil es ja tatsächlich dann bei der Veranstaltung in Erfurt darum gehen soll, wie ist auch die Situation vor Ort. Wie sieht es in Erfurt aus? Wie sieht es in Thüringen aus? Die Studie ist ja, wie gesagt, gibt einen kleinen Einblick in bundesweite Verhältnisse. Dann nochmal darüber zu diskutieren, was steht eigentlich hier in Thüringen auf der Agenda? Was ist zu befürchten in Sachen extreme Rechte bei den Kommunalwahlen und wie kann man damit umgehen? Da ist es sehr gut, dass wir da auch ausreichend Zeit zur Diskussion für haben.
Sagt Dietmar Moltagen, der am Donnerstag, den 3. April ab 18 Uhr die Studie vorstellt, Kommunale Auseinandersetzungen mit dem Rechtsextremismus im Vergleich. Danach gibt es eine Diskussion mit Dorothea Marx und Katja Fiebinger von MOBIT. Ich freue mich auf Ihren Besuch, eine gute Reise nach Erfurt und danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank nach Erfurt
danke. Und bis Donnerstag. Tschüss.
Tschüss.